Der RBB 888 Podcast. Die Experten.
Wir beglücken heute alle Gamer und falls Sie noch keiner sind, Magnus von Keil, unser Gaming-Experte, sagt, es gibt Spiele für alle. Also irgendwas wird sie dann hinter dem bisher gaminglosen Ofen hervorhocken. Magnus, nochmal schön, dass du da bist. Die besten Danke. Games für die kalte Jahreszeit ja. heißt unsere Sendung. Und was hast du da?
Oh, die kalte Jahreszeit ist natürlich die, wir haben es eben schon kurz gesagt, wo wir einfach drin sind, wo wir Bock haben auf große, epische Geschichten, die auch gerne mal ein bisschen länger dauern können. Teilweise sind solche großen Spieleproduktionen ja, die fangen bei 40 Spielstunden an und gehen wirklich hoch bis in die. Es gibt Leute, die haben hunderte Spielstunden versenkt in ein einziges Spiel und noch längst nicht alles entdeckt. Also eins der epischsten, die mir jetzt ad hoc einfallen, das ist Ghost of Yotei. Ein Exklusivtitel für die PlayStation 5 aus dem Hause Sony und da spielen wir Atsu, eine Kriegerin, eine junge Frau, die als Mädchen ihre Familie verloren hat, also ihre komplette Familie ist ermordet worden von einem Clan maskierter Männer und sie hat sich sozusagen zum Lebensziel gemacht, den Mord an ihrer Familie zu rächen.
Ein Rachespiel.
Im alten Japan, also die Geschichte spielt, ich glaube, im 15. oder 16. Jahrhundert auf der Insel Ezo, heute Hokkaido. Damals hieß es noch Ezo. Wunderschönste Landschaften. Also allein dafür lohnt sich das schon, wenn du diese Landschaften reitest und du siehst, wie Vögel sich aus den Feldern erheben, die Regenwolken sich zusammenbrauen am Horizont. Du reitest durch diese Ginkgo-Wälder.
Ja, habe ich auch ein Samurai-Schwert?
Natürlich. Du bist eine Kämpferin, klar. Du musst dich ja irgendwie wehren. Das kann ich empfehlen. Das macht sehr viel Spaß und ist eine tolle, auch emotionale Geschichte mit ordentlich Tiefgang.
Jetzt was für die Strategiefans. Ja. Anno 117, Pax Romana. Was geschieht in diesem Spiel?
Jetzt machen wir ein bisschen Geschichtsunterricht, Ingo. Das Jahr 117, was war das für eine Zeit? 117 nach Christus natürlich. Das war die Zeit des Pax Romana. Mein Stuhl knarzt. Der will da auch mitreden.
Das ist ein Lenk vom vielen Tanzen. Pax Romana.
Der sogenannte römische Frieden. Also die Zeit nach den großen Eroberungen Roms. Die Menschen leben auf verschiedenen Kontinenten in Frieden und Wohlstand zusammen. Und unsere Aufgabe in diesem Spiel ist es, als römischer Statthalter diesen Frieden natürlich zu bewahren, aber auch neue Siedlungen aufzubauen, in prunkvolle Städte umzuwandeln, die Wirtschaft anzukurbeln, ne? Also so klassisches Aufbaustrategie-Futter eigentlich. Mhm. Und das kommt gerade sehr, sehr gut an. Gerade dieses römische Setting wurde von Anno-Fans heiß herbeigesehnt und die Entwicklerinnen und Entwickler haben es jetzt auch endlich in die Tat umgesetzt, haben gesagt, okay, hier, bitteschön, da habt ihr euer Lieblingsspiel, was ihr euch so lange gewünscht habt und kommt gerade sehr, sehr gut an. Anno, auch tatsächlich von einem deutschen Studio hergestellt, nämlich von Ubisoft in Mainz, weltweit ein großer Erfolg und das kommt ja auch nicht so oft vor, dass ein Spiel aus Deutschland weltweit so viel Aufmerksamkeit bekommt und das ist ja auch mal ganz schön. Ne?
Also ich bin ein Römer, so jetzt will ich den Frieden bewahren. Die Römer waren ja schlau, die haben dann gesagt, so Germanen, ihr werdet mal unterjocht, aber ihr dürft noch so ein bisschen germanisch sein, wenn ihr mal ein paar von euren...
Exakt.
Und dann gab es ja auch Zoff bei den Germanen, ne? Die einen, die ein bisschen römisch waren, die ihre Kinder dann so gezogen haben. Und bin ich da? Bin ich in allen Ländern?
Na, pass auf, das wollen wir natürlich vermeiden, dass es da Zoff gibt, aber im Prinzip ist es genau das, was du gerade beschreibst. Du hast am Anfang des Spiels die Wahl. Entweder du wirst Statthalter in einer Region namens Latium, also so typisch römische, ne, so irgendwo am Mittelmeer, eine sonnige Gegend, ne, wo du dich als Römer natürlich zu Hause fühlst. Oder aber du gehst in eine Region namens Albion, wo es wesentlich rauer zugeht. Es erinnert so ein bisschen an die britischen Inseln und da sind die Grundvoraussetzungen automatisch gleich ganz andere. Es regnet sehr, sehr viel mehr. Du hast Sumpfland, was du dir natürlich erst zu eigen machen musst. Und du hast natürlich die keltische Religion, die keltische Kultur, Glaubensrichtung, keltische Kultur dort, die du ja auch bestenfalls integrierst, um die Menschen dort eben nicht in Aufruhr zu versetzen. Also es sind ganz viele spannende Zähnchen, die da ineinandergreifen in so einem Spiel.
Sag nur ganz kurz zum Schluss, wie viele Stunden habe ich da Spaß?
Das ist immer die Frage, wie lange hältst du durch? Ich bin kein großer Strategiespieler, ich bin meistens nach einer halben Stunde schon pleite. Oder? Aber du kannst natürlich, wenn du gut bist, hier auch viele, viele, viele Stunden, teilweise bis zu hunderte Stunden versenken in so einem Spiel und damit Spaß haben. Und gerade bei Anno finde ich es toll, nochmal nachgeschoben, es ist sehr zugänglich.
Sandra aus Lichtenberg hatte jetzt eine Frage und Sandra hat gesagt, naja, ich habe eigentlich gar nicht so richtig Ahnung. Also wenn ich jetzt nochmal bei Anno 117 Pax Romana, ich habe mich jetzt für die schöne Mittelmeergegend entschieden, muss ich das Spiel dann nochmal kaufen, wenn ich dann wo die Kelten sind? Nein, kann natürlich weitermachen.
Nein, Sandra, das müssen Sie nicht. Also Sie können das, also quasi das Spiel, was Sie begonnen haben, dann nicht mehr wechseln in eine andere Region. In dem Fall funktioniert es nicht, aber Sie können natürlich jederzeit einen neuen Spielstand beginnen und dann parallel sozusagen zwei Spielstände immer hin und her springen zwischen der römischen Region und der keltischen beispielsweise.
Das schafft ja, also dieser Perspektivwechsel macht ja uns auch nicht dümmer.
Nö, niemals, oder? Mhm. Das gilt ja für alles im Leben. Perspektivwechsel bringt uns meistens nach vorn.
Du hast ja eben ganz kurz gesagt, du bist nach einer halben Stunde schon pleite. Das haben viele auch nicht verstanden.
Was?
wir wissen alle, was pleite ist, aber man muss diese Städte auch wirtschaftlich am Laufen halten.
Exakt. Also ich bin nicht pleite im echten Leben. Ne? Also es geht nicht darum, wirklich echte Euros da rein zu investieren in dieses Spiel. Es geht natürlich um Wirtschaften innerhalb dieses Wirtschaftssystems. Das heißt, so eine Stadt muss ja auch irgendwie funktionieren, damit sie Geld abwirft, das Geld, das ich dann wieder investieren kann an andere Stellen und so weiter. Um zu wachsen, muss ich investieren und muss immer im Blick behalten, hey, wie hoch sind meine Ausgaben, was kommt rein, wo, an welchen Stellschrauben kann ich drehen, um da nicht halt in den kompletten Bankrott zu laufen.
Ich würde es toll finden, wenn alle Politiker das beispielen müssten, denn im Moment, die können uns ja in die Pleite reiten und dann sagen sie, ja, nehmen wir nochmal Geld auf, ist ja egal. Im Spiel geht das nicht, da ist Pleite, Pleite.
Da ist Pleite, Pleite. Da kannst du aber jederzeit wieder von vorne anfangen, das ist die gute Nachricht.
Passiert ja auch, Systeme brechen zusammen, nur die Bürger sind dann alle pleite, aber geht auch immer von vorne. Mhm. Ein Satz noch zu echtem Geld, da gab es jetzt auch immer ein paar Fragen. Es gibt ja so, ich nenne es jetzt mal simpel Abzockerspiele, da muss ich mir Waffen kaufen und Münzen mit richtigem Euro, davon hältst du nichts?
Überhaupt gar nichts, nee. Also ich möchte das niemandem absprechen, jemand, der an sowas Freude hat, auch da echtes Geld zu investieren, machen Sie es, ne? Natürlich, aber passen Sie auf jeden Fall auf. Also ich bin immer so, sobald es darum geht, irgendwo echte Euro zu investieren, abseits des Spielkaufs, des tatsächlichen Kaufs, bin ich schon sofort mega skeptisch. Und sowas holt mich auch sofort aus einer Immersion raus, aus einer Spiele-Immersion. Habe ich dann schon keine Lust mehr, ehrlich gesagt.
Verstehe. Langsam wird es schummrig da draußen in Berlin. Und die Gamer ziehen sich zurück auf ihre Sofas und spielen ihre Winter- und Herbstspiele. Jetzt umso mehr, als Magnus von Keil hier ist und sagt, es gibt so tolle Spiele. Und die, die sich nicht zurückziehen können und unterwegs sein müssen, der Berliner BVG, und dann warten wir auf die S-Bahn und es kommt wieder viel zu spät. Mobile Konsolen, mobiles Spielen wird immer wichtiger.
Exakt so ist es. Es ist tatsächlich einer der großen Gaming-Trends in diesem Jahr, das Spielen für unterwegs. Und das meint jetzt nicht ausschließlich das Daddeln am Handy, wo man ja schon zwangsläufig eingeschränkt ist, sondern wirklich im Prinzip mobile Spielekonsolen, mobile PCs gibt es ja inzwischen auch wirklich hochwertig verarbeitet in, naja, wie groß ungefähr, ich würde mal sagen Taschenbuchgröße vielleicht, ne? Also auch wirklich so, dass du genug erkennst, dass du gute Eingabemöglichkeiten hast, das ist ja auch wichtig. Und da gibt es inzwischen schon eine ganze Palette an wirklich auch guten Produkten. Ganz vorneweg natürlich in diesem Jahr die neue Switch 2 von Nintendo, die ja im Frühjahr rausgekommen ist oder im Frühsommer rausgekommen ist. Die bisher erfolgreichste Nintendo-Konsole, beziehungsweise der erfolgreichste Start einer Nintendo-Konsole in der kompletten Geschichte. Also das zeigt, dass das wirklich ein Thema ist. Leute spielen gerne unterwegs und spielen auch gerne hochwertig unterwegs.
Und was kostet der Spaß?
Da geht's los. Also ich würde sagen, mindestens 500 musst du schon investieren, wenn du eine gute Konsole für unterwegs haben willst. Also gerade die Nintendo Switch kostet, glaube ich, so um die 500. Das ist ein großes Weihnachtsgeschenk, aber eins, wenn man Spaß hat am Spielen für unterwegs, eins, was sich wirklich lohnt.
Die besten Games für die dunkle Jahreszeit, wird auch gerade schummrig hier. Mhm. Und die Gamer mögen es dann am heimischen Kamin, während der knistert, stelle ich mir jetzt so vor. Lassen Sie sich vom Personal noch einen schönen Drink bringen. Die Füße massieren, während sie dann an ihre Konsole gehen. So ist es bei dir zu Hause,
stimmt? Natürlich, jeden Tag.
Und dann kannst du jetzt bald Tiny Bookshop spielen.
Oh ja.
So, jetzt sag mal, das ist was für die Schlauen unter uns, oder?
Nee, gar nicht. Also du musst nicht wirklich belesen sein, tatsächlich. Es kann natürlich nicht helfen, nicht schaden, wenn du trotzdem viel und gerne liest, weil genau darum geht es ja hier. Du leitest nämlich einen, wie der Titel schon sagt, den vermutlich kleinsten Buchladen der Welt, nämlich in einem umgebauten Anhänger an deinem Auto hinten dran. Und da fährst du durch eine virtuelle Stadt von einem, ne, und du stellst dich jeden Tag woanders hin, erstmal irgendwo am Strand, an die Strandpromenade, am nächsten Tag bist du auf dem Marktplatz und verkaufst eben da deine Bücher. Da musst du erstmal gucken, welche Bücher nehme ich überhaupt mit, welche Art von Büchern stelle ich in das Buchregal rein, weil die Leute am Strand haben vielleicht ganz andere Genrevorlieben als die Leute auf dem Unigelände beispielsweise. Das ist so ein bisschen das. Und es ist ein herrlich entspannendes Spiel. Und was ich besonders toll fand, ist die Mechanik, dass du deinen Kunden, die den Laden besuchen, eben auch Buchempfehlungen geben kannst. Also da kommt dann jemand und sagt, oh, ich hätte gerne, was weiß ich, sagen wir mal, ein Kinderbuch, aus so ein klassisches Kinderbuch. Und dann guckst du natürlich, was habe ich in meinem Bestand? Und sagst, ah, Alice im Wunderland könnte beispielsweise was für dich sein. Und so funktioniert dieses Spiel. Hergestellt von einem kleinen Studio aus Köln. Es sind eine Handvoll Leute, die das gemacht haben und damit weltweit mega erfolgreich waren mit diesem Spiel. Haben, glaube ich, auch den Gamescom Award gewonnen in diesem Jahr in der Kategorie, lass mich raten, ich glaube, bestes Indie-Spiel.
Das ist jetzt schon, also wir merken, du bist ein Top-Spezialist.
Auf jeden Fall ausgezeichnet, halten wir das mal so fest, ja.
So, und jetzt kommt ein schnelles auf dem Weg zur Arbeit. Jetzt habe ich gleich gedacht, das muss mich ein bisschen, es darf mich nicht zu hoch pushen, ne? Dass ich nicht reinkomme und dann gleich so.
Genau so ist es. Und das ist auch ein Spiel, was du auf dem Handy spielen kannst. Bin normalerweise nicht so der Freund von Handyspielen, aber in diesem Fall mache ich eine große, große Aufnahme, weil es ist wirklich toll. Ingo, gleich vorweg für dich die Frage, was ist für dich, wenn du im öffentlichen Personennahverkehr bist, die schlimmste Person, die neben dir sitzen könnte?
Die schlimmste Person.
Oder die schlimmsten Umstände. Was möchtest du am wenigsten in deiner
dass
Umgebung haben?
Jemand morgens um 7 einen Döner isst und auf meine Hose kleckert.
Das ist sehr verständlich. Und genau um solche Dinge geht es im Spiel Is This Seat Taken? Also ist dieser Platz noch frei? Es geht darum, kleine Männchen auf Sitzplätzen zu verteilen. Im Bus, in der Bahn, im Kino. Und all diese kleinen Männchen haben unterschiedliche Bedürfnisse. Der eine möchte lieber alleine sitzen, der andere hat viel zu viel Parfüm drauf gemacht oder vergessen zu duschen die ganze Woche. Ist auch nicht für jeden so angenehm. Und du musst die alle so verteilen, dass am Ende jeder glücklich ist. Wow. Was in der echten Welt wahrscheinlich niemals möglich wäre, auf
dem
Weg zur
Arbeit. Das frage ich mich gerade. Kann der Döneresser neben dem Ungeduschten, vertragen die sich?
Wenn die beiden sich, ja, wenn der Döneresser nichts dagegen hat, dass der Typ stinkt neben ihm. Auch der hat ja Bedürfnisse.
Also das merke ich dann aber in dem Spiel, aber was dagegen.
Genau, der guckt dann traurig und dann ist dann wie so ein kleines Ausrufezeichen.
RBB 888 mit den Experten zum Thema Gaming, die besten Spiele für Herbst und Winter. Und Claudia, an Sie ausdrücklich Dank für diese Frage. Claudia schreibt nämlich, ich höre gerade die Experten, ich finde jetzt Gefallen am Spielen, ich habe aber null Ahnung.
Yes.
Was brauche ich eigentlich oder womit fange ich an? Das ist eine so sinnvolle Frage. Ich schäme mich nicht, dir zu sagen oder Ihnen zu sagen, dass ich zu dir auch schon gesagt habe, du, wenn ich mal probieren will, was brauche ich eigentlich?
Ich weiß, das geht vielen so. Auch vielen von meinen Freunden, wenn ich immer erzähle, was ich alles für tolle Abenteuer erlebe. Und ich, wie machst du das? Das klingt alles so toll. Wo steige ich da ein? Ich würde erstmal empfehlen, Claudia, wenn Sie jemanden in Ihrer Umgebung haben, der spielt, schauen Sie sich das erstmal an. Schauen Sie erstmal an, wie funktioniert das überhaupt? Wie fühlt sich das für mich an? Und dann muss man natürlich gucken, welche Plattform ist die geeignetste. Also wenn ich von Plattformen rede, meine ich, spielen Sie eher am PC oder haben Sie einen Fernseher zu Hause stehen, einen schönen großen, was weiß ich, 55 Zoll Fernseher, 65 Zoll Fernseher im Wohnzimmer. Dann würde ich fast sagen, so als Einsteiger ist eigentlich eine Konsole die das geeignetste Gerät, würde ich sagen, weil da geht man einfach, das Ding macht man an, das Spiel legst du ein oder lädst es entsprechend runter und dann läuft das. Da musst du nichts installieren so und irgendwie einstellen, das ist dann alles eigentlich schon fertig.
Gut, wir gehen mal davon aus, Claudia hat niemanden, bei dem sie gucken kann. Mhm. Sie vertraut dir jetzt einfach. Deshalb bist du ja auch der Experte. So, was macht Claudia jetzt? Googelt Konsolen kaufen oder geht in irgendeinen dieser Märkte oder was?
Ja, genau. Entweder das eine oder das andere. Da muss man vielleicht, Claudia, mal so ein bisschen gucken, welche Art von Spielen sie auch gerne spielen, wenn sie eher, sagen wir mal, so ein bisschen niedrigschwellig klingt, bescheuert. Aber ich glaube, eine sehr große, breite Palette an Spielen und vor allen Dingen auch einsteigerfreundliche Spiele, familienfreundliche Spiele, da würde ich schon sagen, ist Nintendo der entscheidende Anbieter. Da würde ich zu einer Switch raten. PlayStation/Sony, die machen mit der ja auch großartige Produktionen, die dann noch ein bisschen epischer sind, noch ein bisschen filmischer sind, vielleicht auch teilweise ein bisschen komplexer sind und ein bisschen ja für Einsteiger nicht immer unbedingt so geeignet. Da muss man sich manchmal ein bisschen reinfriemeln. Aber in der Regel sind auch die großen Spiele jetzt, je mehr ich drüber nachdenke, inzwischen so konstruiert, dass eigentlich Inklusion ein ganz, ganz wichtiges Thema auch ist. Also jeder soll beim Spielen Spaß haben, ganz egal, welchen Wissensstandard du hast, welchen Hintergrund du hast. Ne? Also es sollen auch wirklich Menschen, die sich noch nie mit Spielen beschäftigt haben, Möglichkeiten haben, irgendwo einzusteigen. Das kann man dann entsprechend in den Einstellungen der jeweiligen Spiele angeben.
Und wir reden über die besten Games für die dunkle Jahreszeit. Grusel-Games.
Eins, was mir so ad hoc einfällt, ist Silent Hill natürlich. Silent Hill ist eine Reihe, die es auch schon sehr, sehr lange gibt, seit den 90er Jahren. Und da kam vor einigen Wochen auch ein neuer Ableger raus, nämlich Silent Hill F. Frag mich nicht, wofür dieses F steht. Das hat sich bisher noch nicht so wirklich erschlossen bei mir. Da geht es zurück. Es geht auch nach Japan zum ersten Mal. Was Neues in der Reihe. Normalerweise ging es immer an die Ostküste der USA, in die namensgebende Kleinstadt Silent Hill. Hier sind wir in Japan, in einer kleinen ehemaligen Bergbaustadt, und zwar in den 60er Jahren. Und wir spielen ein Mädchen namens Hinako, die ja Probleme hat zu Hause. Die kommt nicht wirklich gut klar mit ihren Eltern. Es gibt ständig Knatsch und dann, ich möchte jetzt nicht zu viel vorweg, ich muss wirklich nach Worten suchen, um nicht zu viel zu spoilern. Es ist auf jeden Fall eine sehr clever konstruierte Geschichte. Es ist wahnsinnig gruselig. Es kommt natürlich alles davor in diesem Spiel vor, was wir aus der Silent Hill Reihe kennen. Also viel Nebel, viel gruselige Gestalten in diesem Nebel. Es ist sehr grafisch, aber ich würde eher sagen, es geht so in Richtung Psycho-Horror auf jeden Fall.
Was du auch schön beschrieben hast, auch hier für Claudia und die anderen, die noch nie irgendwas gespielt haben, dass das ja mittlerweile auch eine Kunstform ist. Ne? Du hast durch japanische Landschaften hier schon geführt und Blumen blühen auf und Vögel. Also es ist nicht mehr wie Pac-Man in den 80ern. Also für alle, die
auch Pac-Man in den 80ern war eine Kunstform.
Ja, klar, aber da stiegen keine Vögel auf, sondern das war
da waren es einzelne Pixelchen, genau. Ja.
Und worauf können wir uns noch freuen jetzt?
Oh, bleiben wir doch mal beim Grusel. Einer der Titel, die ich ganz groß auf meiner Liste habe für 2026, ist Resident Evil Requiem. Ein Titel, wo sich auch sehr, sehr viele Menschen drauf freuen. Auch Resident Evil, eine der bedeutendsten Horrorspielreihen der Videospielgeschichte, gibt es auch schon seit den 90er Jahren, seit 1996, also 30 Jahre Jubiläum im kommenden Jahr. Überleg dir das mal, 30 Jahre. Und da freue ich mich sehr, das kommt im Februar. Was haben wir denn noch im nächsten Jahr? Ja, natürlich, es warten alle auf GTA 6. Hast du davon gehört?
Ich wollte gerade sagen, das weiß ja jeder. Nein, kein Schimmer, erzähl mal.
GTA Grand Theft Auto ist auch eine der beliebtesten Videospielreihen der Welt. Auch eine recht kontroverse Reihe, weil es inhaltlich um Gewalt geht, um Kriminalität, um Sex. Also das ist ein Spiel nur für Erwachsene. Ich glaube, das können wir vorweg schicken. Und dieser sechste Teil der Reihe ist so dermaßen gehypt, weil die Fans seit inzwischen fast schon 10 Jahren auf diese Fortsetzung warten. Wurde mehrfach verschoben. Ursprünglich sollte das Spiel Ende diesen Jahres rauskommen. Jetzt kam die Hiobsbotschaft. Es ist nochmal verschoben worden, und zwar auf den 19. November 2026. Ob das ein gutes Zeichen ist, müssen wir abwarten, aber es ist ein riesen, riesen Hype hinter diesem Spiel und man kann nur gespannt sein, wie das am Ende wird.
Ich muss dir nochmal ein Kompliment machen, Magnus, weil diese Welten, die du da aufbaust, das zieht uns wirklich rein. Ich kann mir vorstellen, also diejenigen unter Ihnen, 50% der Berliner sind Gamer, wenn sie da sowieso schon unterwegs sind.
Jetzt sind 60%.
Glaube ich auch.
Ja.
Dann wissen, mindestens. Magnus ist Top-Experte, aber für diejenigen, die gar keine Ahnung haben, ist es eben auch schön. Also selbst wenn wir noch nichts gespielt haben, ist es schon schön. Danke dir.
Danke, Ingo.
Magnus von Keil auf RBB 88.8. Wir haben über die besten Games geredet für die dunkle Jahreszeit. Ich wünsche Ihnen schöne Spiele.
Tschüss.
Das war der RBB 88.8 Podcast, die Experten.